Der Goiner holt das Spiel als Astrid.
Ruhiger Ball, emotional,
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, the podcast.
Mr. Futsal, el podcast.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören. Hier am Mikrofon wieder euer Futsal-Economist Daniel Weimer. Und wir haben heute wieder einen Buddy-Podcast. Und auf der anderen Seite des Internets, ja, sitzt heute, er ist zwar nicht mein Buddy, ja doch, er ist mein Buddy natürlich. Oh. Ja, wer ist denn da?
Heute wird es konfliktreich. Nein, hier, Sebastian. Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Abend, Nacht an alle, die das hier gerade verfolgen.
Wir bringen doch den Podcast immer früh raus. Du kannst ja ein schönes Frühstück, gutes Frühstück.
Ja, aber das ist ja on demand. Du kannst ja auch, ne, ich denke auch, jemand wird das Sonntagabend sich anmachen.
Ach so, okay, ja, dann einmal Umschlag.
Ja, da hast du recht. Ja auch, wir können ja auch mal kurz sagen, wir sitzen hier am Freitagabend.
Richtig. So. Zack. Apropos international, ich habe bei den Podcast-Statistiken gesehen, es gibt echt viele, die hören sich das Ganze aus Irland an. Und ich würde gerne wissen an den Zuhörer, wer hört sich den Podcast in Irland an? Entweder VPN, ja, vielleicht irgendwie jemand im Steuerparadies Irland, nee, weiß ich nicht. Aber das würde mich interessieren, wer das gerne so aus Irland sich anzieht. Ja, habe ich zufällig gesehen. Ja, kleines Off-Topic.
Ja, sehr cool.
Ja, sonst, ja, Sebastian, wie geht's dir in der Corona-Krise?
Also mir geht's ganz gut. Online-Lehre, arbeitstechnisch, das geht.
Ach ja, stimmt.
Wir sind technisch gut dabei, hier jetzt auch gerade ohne Probleme.
Sitzt da ja auch locker rum, also von daher.
Ja, der Futsal sollte sich eher Gedanken machen um Corona. Ne? Vielleicht kommen wir heute drauf.
Ja, lass mal gucken, ob wir nachher dazu kommen. Bevor wir das Thema auspacken, wollte ich noch schnell mal eine News machen. Die ich mir rausgehe. So vier News, was ist passiert bei seinem letzten Buddy-Podcast. Erster Punkt, 6.11. und 9.11. Deutschland gegen die Schweiz. Ja, EM-Qualifikationsspiel, nochmal alle erinnert. Anschluss 19 Uhr und tatsächlich ja richtig innovativ diesmal mit Livestream auf YouTube.
Ja, DFB-TV-Livestream.
Was sagst du dazu? Finde ich gut.
Gut, ja? Finde ich gut, ja. Also ist ja auch in der Kritik gewesen zuletzt, dass es keinen Livestream gab oder auch nur aus dem Ausland. Ne, da kommst du dann halt nicht rein, weil dir die VPN fehlt oder sonst was. Und es wurde auf die Kritik reagiert. Und also nach der deutschen Meisterschaft, die ja so gut gestreamt wurde, wo wir alle wirklich Lob geäußert haben, ist das jetzt aber auch nur die logische Folgerung, dass das auch weiter fortgeführt wird. Ne? Also ich glaube, die positive Resonanz ist eher dafür ausschlaggebend, hoffe ich. Und davor gab es ja schon ausreichend Kritik, ne, dass es nichts gab. Deutsche, also ich weiß ja noch, als wir von Sennestadt aus Portugal live Facebook gestreamt haben, weil das deutsche Spiel, die deutschen Spiele nicht übertragen wurden im deutschen Online-Kontext, ne?
Ja, und wahrscheinlich ist es jetzt besser geregelt, dass die Schweizer das Signal freigeben. Ja, ist irgendwie in Siggenthal. Ja, es hört sich an wie irgendwie was in Hobbithausen oder so, keine Ahnung, wo Siggenthal in der Schweiz liegt. Und Ludwigsburg in Baden-Württemberg, also wahrscheinlich auch ohne
Zuschauer. Werden denn beide Spiele, also nicht, dass wir uns hier jetzt vertun. Das
steht Hinspiel live bei YouTube. Ja, okay, warte mal.
Ja, vielleicht auch nur das Rückspiel, weil es ja in Deutschland stattfindet. Ne?
Ja, das kann ich jetzt hier nicht so richtig erkennen.
Ja, aber geh mal von beiden Spielen aus, das wäre ja wunderbar.
Schon besser als keins.
Ja, genau. Ja, und ich freue mich, dass auch jetzt Memosch Söser wieder dabei ist. Also der hat sich jetzt wieder auch, ist genesen. Und ich hoffe, dass er dann auch spielt.
Also ist wieder voll einsatzfähig. Das hatte sich etwas böse angehört, aber jetzt ging es ja doch schneller. Ja, leider.
Also man merkt auch einfach, wir haben da auch, also der hat auch, also erstmal muss man sagen, das hängt immer vom Spieler selbst ab, ob er sich da regeneriert und wie er sich verhält, wie er den Regenerationsprozess beschleunigt. Das hat er echt sehr gut gemacht, muss man sagen. Wir haben das ja immer beobachtet. Ist ins Mannschaftstraining eingestiegen. Ich sag mal so, für die Futsal-Liga West, alles Leistungsfähigkeit vorhanden. Die werden das ja nochmal testen beim DFB und wir hoffen, es ist da auf Herz und Nieren geprüft und wenn er spielen kann, soll er spielen. Wenn nicht, sind wir natürlich als Verein auch glücklich, dass es dort vielleicht auch dann so bewertet wird, falls es ein Gesundheitsrisiko ist.
Also gut für Futsal Deutschland, schlecht für uns Fortuna Düsseldorf, dass Memosch wieder fit ist. Aber gut.
Aber gut für Wuppertal, die müssen ja morgen nicht spielen, oder gestern.
Ah ja, okay, ach spielen. Gott, ja, Corona. Lass Corona gleich machen. Wir haben nächstes Thema. Ja. Ja, bei uns, bei Fortuna Düsseldorf, war ja Otto Addo. Ja, wer kennt ihn nicht mehr? Ja, wahrscheinlich Borussia unter Dortmund. 30 wahrscheinlich keiner mehr. Ja, bei Borussia Dortmund. Und ich fand das ganz spannend, weil ich, du kanntest das Gerücht doch, meine ich auch, dass Otto Addo, so habe ich das immer so wahrgenommen gefühlt, so schon, eigentlich steht da schon der Bundesliga-Futsal-Kader in den Startlöchern. Und Dortmund startet jetzt ganz klar in Futsal, weil Otto Addo das vorantreibt. Und ich war aber eigentlich dann am Ende, nach dem Interview auch, was ja auch verfügbar ist bei YouTube, oder bei Facebook und Instagram. Eigentlich war die Aussage, das war sein erstes Futsalspiel, was er live gesehen hatte. Und Einsatz im Jugendbereich, naja, wir gucken mal, mal schauen. Also dort ist auch noch niemand so richtig aktiv. Mhm. Also eigentlich geht nichts bei Dortmund.
Ja, jetzt kann ich auch mal tatsächlich was sagen, wo ich Ahnung von habe. Nein, Spaß. Es geht darum, ich habe tatsächlich Leute, die bei Borussia Dortmund im Jugendbereich arbeiten, die ich kenne. Und ich frage die auch mal regelmäßig, ob die mindestens Futsal als Methode einbetten. Finden die interessant. Allerdings ist da entsprechendes Know-how noch nicht vorhanden. Und ich war jetzt auch nicht verwundert, als dieses Interview, das habe ich mir auch angeschaut, weil ne, man guckt sich auch sowas gerne an und schaut mal, okay, was gibt es da vielleicht Potenzen, die sich daraus entwickeln? Hat Dortmund was? Aber hat eigentlich auch nur bestätigt, was ich bisher gehört habe, dass da grundsätzlich noch kein Futsal implementiert oder geplant ist.
Genau, ja, so war auch meine Wahrnehmung. Und
würde mich aber super freuen, wenn es jetzt vielleicht so jetzt ins Rollen kommt und dann haben wir vielleicht in ein paar Jahren was.
Top. Ja. Ne, also ich habe eben noch vor dir Verein. Den Podcast aufgenommen mit Jos van Gerwen über Futsal bei Rot-Weiß Oberhausen oder Jugendfutsal ins Große. Also da kannst du auch, da kann man auch mal reinhören. Dann nächste Woche, da geht es auch ganz viel um diese Thematik Futsal in Fußballvereinen. So, dann haben wir noch das Thema, ja, Futsal, von Futsal in der Jugend zu Futsal in Hessen. Ja, wie du ja gehört hast, und das fand ich wirklich eine ganz traurige Entwicklung, dass der Fußballverband, wie auch in Bayern, erstmal gesagt hat, gut, wir setzen alle Futsal-Veranstaltungen für Fußballer aus, also diese klassischen Hallmeisterschaften, das kann man verstehen, das ist auch irgendwie, ja, nicht wirklich Bestandteil des Ligabetriebs, sondern das kann man schon mal weglassen unter den Bedingungen. Aber im Gegensatz zu Bayern, wo man dann trotzdem einen Pro-Futsal-Liga-Betrieb entschieden hat, hat man tatsächlich in Hessen entschieden, dass man den kompletten Futsal-Liga-Betrieb brachliegen lässt. Und das ist deswegen schade, weil jetzt ist eigentlich die Futsal-Liga, nur noch der Niederrhein hat tatsächlich zwei Niveau-Level Futsal-Ligen. Weil Hessen recht. War noch die Einzige mit einer Oberliga und einer Landesliga, wie es auch heißen mag.
Ja.
Ja, ich weiß gar nicht, was die Vereine jetzt machen.
Das ist schon interessant. Also einerseits kann man dann jetzt noch einen draufsetzen, dass der DFB, falls noch nicht bekannt für viele, auch das Landesauswahlturnier jetzt schon abgesagt hat. Also im Januar findet auch kein Landesauswahlturnier statt.
Oh ja, das auch wieder ist, News. Ja. Richtig, News.
Genau,
ja.
Das ist auch schon raus. Mhm. Das heißt, so langsam wird reagiert oder auch jetzt also zukunftsgerichtet reagiert. Und das sind ja wirklich massive Einschneidung, dass jetzt eine komplette Hessen-Futsal-Saison ausfällt und dann der DFB daraufhin noch das Landesauswahlturnier, auch in Hessen ansässig, ne, wissen wir ja, dass sie da halt sicherlich auch ja, vom Verband zu Verband sich zumindest abgleichen in gewisser Art und Weise. Und also für mich, ich sehe gerade sowieso die aktuelle Situation, vielleicht können wir damit auch gleich schon starten in die erste Halbzeit. Ich glaube, wir kommen jetzt an einen Point of No Return. So langsam.
Achso, wir starten jetzt die Halbzeit, okay?
Stopp, okay.
Warte, ich muss die Uhr stellen, das habe ich ganz vergessen. Unsere Uhr. Wo ist denn hier meine? Wie in der Halle.
Bei mir läuft die wunderbar mit.
Okay, go. Jetzt kannst du. So, deine Halbzeit beginnt.
Genau, also ich würde mich auch interessieren für dich und deine Perspektive bezüglich der aktuellen Situation um Corona und der Ligen. Wir sehen ja auch in Hessen, um mal ein bisschen Background-Wissen zu geben, weil Christian da ja auch ein bisschen besser informiert ist als wir beide und wir da dauernd im Austausch stehen, da hängt es ja auch vom Liga-Konzept und vom Spieltagskonzept ab, weil dann Sammelspieltage stattfinden. Das kannst du natürlich unter der aktuellen Gefährdungslage überhaupt nicht bringen. Deswegen konnten die jetzt auch konzeptionell überhaupt nicht reagieren. Sie können es nicht umsetzen. Du kannst jetzt nicht vom Sammelspieltag auf Einzelspieltage wechseln, weil das sowieso nicht geht mit der Abstimmung der Hallen jetzt aktuell mit den Maßnahmen in den Städten und Kreisen und so weiter. Und deswegen ist es eigentlich auch eine logische Folgerung, dass nicht stattfinden zu lassen. Nicht, dass sie jetzt alle auf Hessen schreien, die machen den Futsal kaputt oder sonst was. Nee, die haben einfach schlecht präventiert, das Konzept, vielleicht ist es auch die Ressourcen nicht da gewesen, sodass man jetzt gar nicht mehr hier reagieren kann. Wir stehen aber jetzt zum Beispiel in anderen Ligen oder auch im Süden, ne, da gab es jetzt auch Spielabsagen. Mhm. Man sieht in allen Regionalligen jetzt zunehmend Spielabsagen. Gestern, also für alle, die es Sonntag jetzt hören, und wir sind jetzt am Freitag, gerade vor einer Stunde war das, glaube ich, habe ich die Info bekommen, weil ich gerade noch im Unterricht saß, dass halt jetzt auch unser Spiel vom MCR Futsal Club Sennestadt in Wuppertal morgen ausfällt aufgrund eines Corona-Falles. Ich möchte hier nicht sagen, wo der Corona-Fall ist, weil das mit dem Verein so noch nicht abgeklärt ist. Aber es gibt einen Corona-Fall und damit verbunden gibt es kein Spiel. So.
Ja.
Und wir haben eine zunehmende Ausfallrate und wir kommen in einen Bereich, der jetzt wirklich in eine Gefährdungssituation treibt, dass wir eine Hinrunde nicht abschließen können, dass der Verband nicht reagiert. Es wird überhaupt nicht reagiert. Also das heißt, reagiert wird mit Absagen, aber nicht mit, lass uns mal ein Zoom-Meeting machen diese Woche mit allen Vereinen und bitte sag mal, was können wir machen? Eine Woche später haben wir die Vorschläge gesammelt. Eine Woche später entscheidest du dich für einen Vorschlag oder konzipierst daraus was und entscheidest mehrheitlich, so machen wir weiter. Gibt es nicht.
Die ganz große Frage ist ja, und ich habe dazu noch keine Studien gefunden, vielleicht hast du da was gesehen, dass tatsächlich Spiele, Sportspiele, Fußball, Futsal, wie auch immer, tatsächlich zu Superspreader-Events werden. Habe ich noch nie gehört.
Ja
dass also ein Spieler infiziert zum Training kommt und dann spielt und dann fünf andere anstecken. Habe ich noch nie gehört, sondern es war immer so, die Fälle sind immer, ein Spieler hat Corona, ja, wird aus dem Trainingsbetrieb genommen und das war's dann mit dem einen. Und alle anderen, wenn dann wieder neue Fälle auftauchen, wie der Bundesliga, bekommt man das ja mit, dann sind immer externe Gründe dafür, aber nie, er war beim Training, hat sich dort angesteckt.
Ja, genau. Also es sind dann auch nicht wirklich rückverfolgbare Argumentationen. Allerdings ist dieser Superspreading-Begriff halt auch ein politisches Framing-Momentum, muss man auch sagen.
Das muss
man
aufklären.
Ja, das ist halt, das niemand versteht, was das genau bedeutet. Es ist einfach so Superspreading. Es ist halt eine Hyperlative, die eingebettet wird, damit auch Gefahr geäußert wird. Du hast gleich Deutungsbegriffe, die dich in eine Emotionalität treiben. So, oh, stopp, ich bin gefährdet oder sonst was. Und gleichzeitig ist es halt aus der Politik, weil ich glaube, Lauterbach war derjenige, diesen Begriff jetzt vehement. Er sagt sogar, Kindergärten sind Superspreading-Gebiete. Und aus pädagogischer Sicht kann ich da nur sagen, okay, finde ich schon grenzwertige Begriffsanwendung, aus sozialwissenschaftlicher Sicht sowieso, aus kognitionswissenschaftlicher Sicht muss man sich nur das Buch von Elisabeth Weding, Politisches Framing, dazu kaufen, um sich das durchzulesen. Schöne Studienübersicht, wie das funktioniert. Und dieser Begriff wird da jetzt natürlich auch auf Sportevents einfach übertragbar. So, und du verbindest jetzt ganz viele Momente. Du verbindest gefährdete Kinder, gefährdete das, Gefährdung vor allem. Durch das Wort Superspreading stellst du dir vor, so eine Sprühflasche, die da einfach dir ins Gesicht spuckt. Also es ist, aber da müssen wir
doch schade, weil, ich meine, ganz ehrlich, das ist doch dann, man redet ja über die falschen Sachen und jetzt langsam muss man überlegen, so wie viel Shutdown macht man?
Richtig.
Und wie ist der Schaden für die Gesellschaft durch den Shutdown im Vergleich zu den anderen Events? Und wenn man schon wieder Sportbetrieb komplett runterfährt, wir haben alle gesehen, wie furchtbar das in der ersten Phase war. Wir haben bei Fortuna weiterhin bestimmt 15 Spieler verloren seitdem. Ja, die sind nie wieder aufgetaucht. Und das wird allen Vereinen so gehen. Das heißt, man verliert systematisch Menschen im Sport, was auch wieder langfristige gesundheitliche Schäden hat für die oder auch soziale Schäden einfach hat.
Ja.
Und am Ende, so wie ich das jetzt überblicke, sind ja vor allen Dingen Feiern und vor allen Dingen Hochzeiten und solche Sachen, solche Events schuld. Und die kann man ja einschränken. Das braucht man ja nicht unbedingt jetzt. Ja. Das kann man wirklich, vor allem auch für Kneipen, wenn man Hochzeiten verhindert, gut, dann gehen die Leute halt woanders essen. Also sowieso am Abend gibt man ja trotzdem Geld irgendwo aus. Also das finde ich jetzt auch schade, wenn jetzt der Sport schon wieder jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt schon wieder daran gezogen wird. In Holland ist schon alles ausgesetzt.
Ja, also wir müssen das ja auf dem Futsal mal einschätzen. Also wir reden jetzt hier von Superspreading und wir merken, diese Begriffe finden Eingang und Einklang im Sport. Und jetzt kommen wir in den Hallensport, geschlossenes Dach, engere Räume. Und deswegen spreche ich da auch von einer aktuell, aufgrund der Fallzahlen, die halt jetzt aufgrund von auch zunehmenden Testzahlen, weil zunehmend Symptome werden, dann lässt man sich eher testen, dann wird auch mehr Tests gefordert. Es ist halt so eine Geschichte, die sich da irgendwie gegenseitig potenziert. Ja, das stimmt. Und am Ende hast du höhere Fallzahlen, dann überschreitest du Grenzen, dann siehst du im Ruhrgebiet aktuell Unna, Schwerte, da ist alles lahmgelegt. Da gibt es jetzt kein Spiel aktuell. Also zwei Mannschaften aus der Fuzeliga West können gerade weder trainieren.
Okay, wie Duisburg. Duisburg ist auch kompletter Sportlockdown.
So, genau, genau. Mhm. Und das ist natürlich dann, das wird dann, muss dann auch deklariert werden und wird dann als Superspreading-Event auch deklariert. Ob das richtig oder falsch ist, ich glaube, das ist hier nicht der Punkt, um das zu diskutieren, sondern einfach, dass die Wahrscheinlichkeit da ist, das ist halt.
Doch, Mr. Futsal sagt.
Nein, dass das im Futsal, dass wir jetzt da endlich drüber nachdenken müssen, dass wir andere Konzeptionen schaffen, dass wir solchen Aussätzen begegnen können und produktiv begegnen können, anstatt nur zu sagen, ja, wir lassen es ausfallen. Fragt mal die Futsal Panthers Köln. Die haben neben den Nationalmannschaftstermin, die wir schon mal besprochen haben, 6-7 Termine, nochmal jetzt 3 Spiele ausgefallen und wollen mit, also haben mittwochs vielleicht nicht die Kapazitäten zu spielen. Ich frage mich bis heute, wann finden wir endlich diesen Point, dass wir sagen, we return. Ansonsten kommen wir den Point of No Return und du kommst nicht mehr zurück. Stimmt. Du kannst nicht mehr uns konzeptieren. Und wir sind im November spätestens so weit, dass wir wenn das weiter so geht, weitere Ausfälle dazukommen, rein mathematisch. Und du redest schon von kulturellen Problemen da am Ende. Ja, die sind sowieso da. Da kannst du, das ist ja Wahnsinn, was da als.
Werden wir uns auch jemals die Hand geben können?
Ja. Aber was ich meine, ist einfach, für mich geht es halt auch spezifisch jetzt hier gerade um den Futsal in der Hinsicht, dass wir sagen, die Ligen werden nicht zu Ende gespielt werden können. Sie werden vielleicht auch abgesagt. Der DFB hat es und Hessen macht es vor. Es ist jetzt kein No-Go mehr. Ist auch sehr wichtig.
Das sind die Signaleffekte, die dahinter stecken. Das ist das Bittere. Mhm.
Und das heißt, wir sollten als Verein, wenn wir uns die Bundesliga wirklich ernsthaft wünschen und sportlich unter. Ich bin der Allerletzte, der es nicht sportlich will, weil ich habe richtig Bock darauf, so wirklich die Besten in der Bundesliga zu sehen. Mhm. Aber das Ding ist, wir sollten genau deswegen an die Verbände eigentlich rantreten und fordern, jetzt machen wir einen Return und machen neue Konzeption, weil sonst ist es vielleicht zu spät und dann hast du keine sportliche Qualifikation mehr, aber da werden wir im Frühjahr auch nochmal sehen oder im Winter, ob der DFB da wirklich das Präsidium entscheidet, die Bundesliga findet statt, weil also da soll ja das Präsidium darüber entscheiden, da wird es auch ökonomische Werte geben, die dann vielleicht.
Wann ist die Abstimmung nochmal, die nächste?
Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, terminlich, aber Dezember, Januar sollten wir da auf jeden Fall mehr Sicherheit haben. Mhm. Und Benny Saal, haben wir auch schon mal besprochen, hat ja im Telefonat mir mitgeteilt, Bundesliga findet aktueller Stand auf jeden Fall statt, auch unter Bedingung eines weiteren Lockdowns oder sonst was. Ich bin aber gespannt, weil Benny Saal sagt auch, er ist nicht der DFB, er kann ja auch nicht dafür sprechen, aber hat das zum Ausdruck gebracht. Mhm. Und damit verbunden bin ich halt, ich bin gespannt. Wir sind jetzt im letzten Quartal. DFB hat dem Bundestag seine Quartalszahlen mal aufgezeigt, wie die Entwicklung sein kann.
Was können wir denn machen, Bastian? Komm, du bist auch mal so ein lösungsorientierter Mensch. So, was sind jetzt Lösungen, die jetzt machbar sind? Das eine ist ja, Verzögerung rauszögern, also irgendwie alles im Terminkalender nach hinten schieben. Ja, sodass irgendwie mehr Platz ist. Das heißt, die deutsche Meisterschaft wird vielleicht, die ja eh erstmal nicht mehr so wichtig ist, irgendwie dann wieder in diesem Turniermodus genauso im Juli ausgetragen wie dieses Jahr. Also eigentlich genau derselbe Modus
wie
dieses
Jahr.
Im Worst Case. Und du schiebst alles nach hinten, sodass du die Qualifikation zur Bundesliga, und das ist ja dann die Ergebnisse in den Regionalligen, die irgendwie unter die Bühne bekommst. Und ich würde jetzt mal sagen, bis Juli bekommt man das über die Bühne.
Ja, aber ich sehe da ein massives kulturelles Problem, weil aus Kultur entstehen Normen und Werte und diese Normen und Werte setzen sich in Gesetzen wieder und juristischen Wegen. Und wenn das alles jetzt so ein bisschen, vielleicht auch ohne Zustimmung von manchen Vereinen stattfindet, weil wir sehen Mehrheitsentscheidungen gegebenenfalls, ich spreche ja von Mehrheitsentscheidungen, wenn da was geändert werden muss, dann kann es dazu kommen, dass Vereine sich reinklagen wollen, weil sie das eben nicht als vergleichbaren oder für eine Bundesliga-Qualifikation angemessenen und auch juristisch begründet dann nicht angemessenen Qualifikationsmodus halten. Und deswegen lösungsorientiert. Lasst uns bitte, also mein Vorschlag wäre kurzfristig, mittelfristig, langfristig zu denken. Kurzfristig auf jeden Fall jetzt klar machen, wir müssen, bevor der Point of No Return kommt, eine andere Konzeption haben, weil sonst kannst du solche juristischen Auseinandersetzungen gar nicht aus dem Weg gehen. Also der Verband muss was stellen und dann heißt es am Ende sportlich.
Aber was meinst du genau? Was würdest du jetzt kurzfristig machen?
Kurzfristig Point of No Return und dann mit dem Verein Ideen austauschen, weil du kannst jetzt, also ehrlich, brauchst nicht einen fragen nach einer Lösung. Du musst sie gemeinsam entwickeln. So, du musst und jeder wird
im besten Fall müssen ja alle Regionalligisten ins Boot. Alle Regionalligen in Deutschland aktuell müssen einer Verschiebung oder einem anderen Plan zustimmen. Ja, du brauchst, ja, da gebe ich dir recht. Ja, um rechtliche Konsequenzen auszuschließen, müssten alle zustimmen, dass in den Spielplänen etwas verändert wird.
Genau, wenn du juristisch sicher handeln willst, musst du jetzt einen demokratischen Akt durchführen mit einer Abstimmung und damit verbunden das festhalten, damit du am Ende föderalistisch, verbandsspezifisch eine juristisch sichere Entscheidung treffen kannst. Nur ist die Zeit nicht mehr lang dafür. Wir sehen, also wenn man die Quote sieht, der Ausfallzahlen, wird es enger, weil wir werden ja nicht von weniger Fällen jetzt sprechen in den nächsten Wochen und Monaten, sondern eher von zunehmenden. Das ist zu erwarten.
Also auf Monate weil, nicht. Ich hoffe mal, dass es das nicht wieder abnimmt, aber dass es weg
aber
ist.
Du merkst ja aktuell an dieser Reaktion des Politikmanagements, dass du am Ende jetzt ja gar nicht so hoch steigen musst wie noch im Februar, März, April, damit Lockdown gibt, sondern die würden einen Lockdown jetzt schon bei geringeren Zahlen. Das heißt, sie werden auch danach noch weiter warten. Aus der Erkenntnis, aus der Erfahrung, evidenzbasiert dann vielleicht auch in der Hinsicht, bevor man wieder richtig loslegt. Und damit verbunden sehe ich halt da den Rattenschwanz nach hinten ausschlagend und deswegen müssen wir kurzfristig wirklich aktiv werden, damit wir mittelfristig einen Plan haben können und langfristig am Ende Bundesliga stattfinden lassen können mit einem ordentlichen Qualifikationsmodell. Aber jetzt kommen wir mal in eine Perspektive, die man auch beachten sollte. Es gibt sicherlich auch Vereine, die sehen sich jetzt schon nach Anfang der Saison sportlich nicht mehr in der Lage, da wirklich mitzuwirken, würden aber gerne. Und denen wäre doch ist sehr willkommen und da ohne jemanden irgendwie damit. Aber es ist eine ganz natürliche ökonomische Eigennutzentscheidung vielleicht. Ja, du bist ja auch, du kannst das bestimmt sehr gut einschätzen in der Hinsicht, dass sich Vereine auch jetzt einfach querstellen würden und sagen, nö, wir wollen so weitermachen. Und dann
Ja, du hast dann zwei Arten von Opportunisten oder Quertreibern.
Richtig.
Das sind einmal die, die aktuell eine gute Position haben und sagen, nö, ich will jetzt so weitermachen, weil ich gut dastehe. Oder du hast die, die eigentlich in die Bundesliga wollen, aber gerade erkennen, das schaffe ich die Saison nicht. So, die würden sagen, klar, wir wollen hier auf jeden Fall abbrechen, auf jeden Fall Abbruch.
Ja.
Auf jeden Fall Abbruch, auf jeden Fall keine Bundesliga nächstes Jahr, weil, klar, das wird dann wieder allgemein sein für die Gesundheit. Also die Argumente sind dann wieder vorgeschoben. Ja. Aber der eigentliche Grund ist, dass man doch wieder am Kuchen teilhaben möchte. Ja, aber es erkennt es, man schafft es jetzt eben nicht. Ja,
genau. Das kann passieren. Andererseits, wie ich gerade schon auch irgendwie andeuten wollte, wenn es abgebrochen wird, ich frage mich, ob der DFB dann auch weiter so plant. Und ob der nicht, der muss ja darauf reagieren und sei es ökonomisch. Aber, und da sehe ich eher auch den einen gewissen Zug hin, dass die Bundesliga tatsächlich stattfinden wird, weil der DFB ja alles andere als Anzeichen gibt dafür, dass er irgendwas vermarktet oder finanziert. Also er lässt das auf den Schultern der Vereine und sollten die Vereine es hinkriegen, findet sie statt. Der hat gar keinen Aufwand ökonomisch und das wird vielleicht das Hauptargument sein, zu sagen, ja, wir planen die Bundesliga weiter für den Sommer. Und wie das dann da stattfindet, da will ich jetzt auch nochmal Benny mit irgendwie mal zitieren oder inhaltlich wiedergeben. Wie das stattfindet, das müssen die Regionalverbände entscheiden. Also welche Vereine hochkommen. Und da geht es dann natürlich um diese sportliche Qualifikation. Wenn es nicht sportlich ist, wenn es nicht nachvollziehbar nach einer abgeschlossenen Hinrunde beispielsweise ist, wirst du keinen Quotienten der Welt juristisch haltbar machen. Dann wird immer zurückwirkend geschaut und dann bist du irgendwann 2018, 19, dann sind erstmal die ersten Ansprechpartner Köln und Sennestadt. Und ich sage das hier als Sennestädter. Ich sage als Sennestädter, ich will nicht, dass die Saison abbricht. Obwohl wir aktuell vier Siege in Folge sehr überzeugen, 30 Tore plus. Wir freuen uns auf die nächsten Duelle eigentlich gegen Wuppertal, Düsseldorf, sollen sie alle kommen, wir freuen uns auf, die sind richtig
geil
auf
gerne. Die Spiele.
Ja, wir freuen uns richtig. Das ist ja, aber Competition ist da einfach für uns das A und O, um in die Bundesliga zu kommen. Wir wollen uns nicht juristisch da also rein platzieren, wir wollen eigentlich sportlichen Wettbewerb. Und deswegen sage ich das hier jetzt gerade im Podcast auch, diese Dringlichkeit ist aus meiner Sicht da, dass wir jetzt eigentlich ganz schnell mit den Verbänden in Kontakt stehen.
Ja, also ich glaube auch, es muss jetzt irgendwie so ein Plan her, so was macht man, wenn, so bin ich auch bei dir. Das finde ich jetzt auch ein bisschen schade, dass jetzt noch keine Kommunikation stattfindet mit den, mit den Vereinen und dass man da eine Lösung sucht und sich jetzt schon mal mit Lösungskonzepten beschäftigt.
Aber das ist ein schlechtes Zeichen, sage ich dir, wenn nichts kommt. Das heißt, das sind Überforderungsanzeichen, das weiß jeder, also ich komme aus der Organisationspsychologie unter anderem, das ist eins meiner Lehrfächer, das sind Überforderungsanzeichen und oder damit verbunden, ja, vielleicht auch sekundär, tertiäre, quartiäre Statuspositionen des Futsals. Es wird halt nicht proaktiv reingegangen. Und man wird nur auf Zuruf reagieren.
Okay, lass mal ein Szenario ausmalen. Mach mal, so was könnte jetzt optimal passieren? Also was wäre eine Möglichkeit? Also eine Möglichkeit ist ja erstmal einen Termin auszumachen und den Verbänden vielleicht auf Verbandsebene Ideen zu sammeln oder Ansätze, wie man bereit ist, irgendwas zu verlegen. Oder auch natürlich ein Zoom-Meeting mit entsprechenden Entscheidern in den Vereinen vielleicht. Also irgendwie erstmal was tun und vielleicht auch mal einfach eine Rundmail schicken an alle. Ja, es gibt ein Problem, wir brauchen Ansätze und wir brauchen eine Kommunikationsform, die auch irgendwie konstruktiv möglich ist. Wie viele Regionalligisten haben wir? Keine Ahnung, grob im Daumen 40 Stück. Ja, also jetzt alle in ein Zoom-Meeting pressen, wäre möglich. Ja, es wird sowieso nicht jeder was sagen.
Ja, aber da gibt es doch genügend mögliche digitale Feedback-Programme, die da ganz schnell evidenzbasiert und wissenschaftlich kurz ein Ergebnis hervorbringen. Sei es, wie wir es damals gemacht haben, eben kurz offen, qualitativ über ein Padlet und dann konkrete Abfrage aufgrund von Kategorien, die man daraus herausfiltert. Mhm. Und hat man ein super Ergebnis zahlmäßig. Man kann es demokratisch, fundiert, durch Art Diskussion, fundiert, kategorisch, zahlmäßig, Kennzahlen und so weiter. Du kannst alles feststellen. Aber Daniel, meinst du, da ist Kompetenz dafür da? Also Kompetenz heißt auch Umsetzung.
Ja, Kompetenz wäre da, aber ist der Wille da und Interesse?
Der Wille ist. So, das ist das Problem. Hast du? Aber komm, lass mal praktisch werden. Was machen wir? Also wir müssen erstmal kurzfristig sagen, okay, wir kommen an eine Schwelle, wo wir ein Problem haben, wir müssen uns treffen. So, das sollte man jetzt einfach aus den Zahlen heraus einfach mal wirklich realisieren und nicht weiter. Duckmäusertum ist halt die falsche Variante, weil das führt in
Der Hessen-Case ist Katastrophe. Also einfach sagen, oh, jetzt gut, machen wir jetzt nicht. Das ist wie Duckmäusertum hast du es genannt. Ja, das ist wirklich eine Entscheidung durch eine sehr suboptimale Lösung einfach.
Wir müssen einfach schauen jetzt. Wir haben noch eine gute Saison vor uns. Wir sind jetzt im Oktober. Das heißt, da ist noch ganze Menge Platz nach hinten. Wir müssen Spieltage reduzieren. Erster Weg. Das muss für alle vehement sein. Spieltage reduzieren. Jetzt könnte man Modelle vorschlagen, Hinrunde spielen, Playoffs danach. Ne? Das kann man alles machen. Nach einer Hinrunde sollten die ersten 8 auf jeden Fall signifikant sein. So 8, 9, meine Güte. Das Ding ist halt, am Ende wird sich keiner beschweren, wenn jetzt nicht der 8. am Ende dann Erster wird oder sonst was. Aber Hinrunde wäre zum Beispiel ein guter Punkt, sagen wir Beispiel Bayern, Hinrunde spielen, danach Playoffs. Sowas in der Art. Das wäre jetzt mal ein massiver Fortschritt in der Hinsicht der Spieltagsreduktion. Haben wir einen Westen? Ich rede jetzt gerade für den Westen, weil da bin ich involviert in einer entsprechenden Funktion. Haben wir halt massiv viele Spieltage. Ja. Und Köln wird massive Probleme kriegen aktuell, allein wegen dem Nationalmannschaftstermin und die sind ja sogar am meisten betroffen von den Ausfällen bisher. Die haben schon 3 Ausfälle gehabt oder so.
Ich glaube, das Problem wird daran scheitern, dass man natürlich im Futsal immer argumentiert, und das ist auch irgendwie schon so, dass man bei Auswärtsspielen, wenn du nur ein Spiel hast, dann hast du im Auswärtsspiel eigentlich gerade in der Regionalligen immer eine schwächere Mannschaft, weil dann doch einige nicht mitfahren oder mit Fußball nicht können. Das heißt, wahrscheinlich sind da viel zu viele dagegen, dass man sagt, man wertet nur die Hinrunde. Das könnte schon kritisch sein.
Das Ding ist halt, die Spreu vom Weizen, so hart es sich auch anhört, wird in den Playoffs getrennt. Das muss man auch sagen. Da werden sicherlich keine Mannschaften zu einem Auswärtsspiel mit schwachen Kader. Machen wir zur Not noch Hin- und Rückspiel oder sowas. Weil das ist immer noch weniger wahrscheinlich, als wenn du deine 14 Mannschaften oder 13 Mannschaften da weiter durchdonnerst.
Hast noch 30 Sekunden.
Man müsste es durchdenken. Und das wäre der kurzfristige und mittelfristige Weg. Dann würde mich interessieren, was die kollektive Intelligenz noch darbietet. Und da siehst du dann auch die Motivation, ob man will oder ob man nicht will. Ob man Wege findet oder Gründe. Das wäre für mich aktuell eine Perspektive, die notwendig ist. Aber allein eine Antwort geben kann man da nicht. Das muss man durch Austausch
machen. Wichtig ist, glaube ich, der erste Schritt, dass man erkennt, wir müssen was tun, wir müssen uns hinsetzen. Das kommuniziert. Ne? Also das muss erstmal passieren. Also, sonst kommt der Rest ja sowieso nicht zustande, wenn das nicht passiert. Richtig. Oh, deine Zeit ist um. Hast noch Halbzeitpause.
Aber wie du schon sagst, der erste Schritt ist, aber es ist ja die Dringlichkeit, Notwendigkeit sollte jetzt offenbart werden. Und gut, wir besprechen das hier im Podcast und haben das Thema nicht das erste Mal. Aber ganz doof gesagt, die Prognosen waren ja bei uns schon vor ein paar Monaten da oder Wochen. Und jetzt sehen wir das. Wir sind ja, also
es war vielleicht doch naiv, auf jeden Fall, dass man nicht von vornherein die Liga geplant hat mit Richtig. Einer wieder im Juli stattfindenden kumulierten Meisterschaft, so wie dieses Jahr. Ja, so dass man viel mehr Platz, und es war auch ein bisschen naiv, eigentlich muss man sagen, dass man so viele Nationalmannschaftstermine angesetzt hat. Ja, man hätte einfach sagen müssen, komm, ja. Dann die Nationalmannschaft, die hat ihre Spiele, ich meine, wie viel bringen denn die, das hat man schon mal diskutiert, so wie viel bringen diese Trainingseinheiten denn wirklich? Ja, der Kader ist sowieso immer, da sind 30% nie dabei. Oder die Varianz ist hoch in den Spielern, die überhaupt dabei sind. Also was bringt das überhaupt? Also macht doch einfach nur eure Spiele. Rund um jedes Spiel wie gegen die Schweiz macht man nochmal ein Trainingslager, 3 Tage zuvor oder 2 Tage und fertig.
Ja, zum Beispiel.
Dann hätte man noch weniger Spiel, noch mehr Spieltage, und dann schaffst du es vielleicht auch mit, dass man einfach durchspielt, und auch wenn vielleicht jedes zweite Spiel offiziell ausfällt wegen Corona. Aber du hast dann so viele Spieltage nach hinten, dass das möglich wäre.
Genau, man muss sich nach hinten Raum schaffen. Und das haben wir schon mal besprochen, dass wir da eine Balance finden müssen. Wir wissen auch sicherlich auch Gründe, die wir uns erdenken können, warum die Nationalmannschaft ungern Termine abgeben möchte. Aber jetzt geht es halt auch darum, einfach wollen wir sportlich die besten Mannschaften nächstes Jahr in der Bundesliga haben? Oder nehmen wir die einfach, die Minimalressourcen zur Verfügung stellen? Wenn jemand sportlich sich qualifiziert und die Minimalressourcen hat, wunderbar, soll er dabei sein. Mhm. Aber es geht halt um Sportlichkeit. Erstmal, wenn man nicht die Sportlichkeit als Priorität oder wenn man sie irgendwie ausgrenzt und nur ökonomisch das basiert sieht, dann können wir uns auch einfach Wirtschaft nennen. Dann ist es halt, schon noch Sport. Es ist ein sportwirtschaftliches Konzept, wo wir uns dran entlanghangeln, und da ist am Ende immer noch die, ich sage auch gerne bei uns im Sozialmanagement, Hochethik, Hochsozial, hier ist es Hochsport. Und da müssen wir halt auch mal ein Verständnis für Sport haben. Ökonomisch soll unterstützen, dass das funktioniert. Und ich wünsche mir da einfach so,
Sport, dass wir jetzt sagen, Sport funktioniert ohne Geld, das muss man sich immer klar machen. Ja, Sport, also
Wahnsinn,
Sport an sich funktioniert ja ohne Geld. Ja, also dafür braucht man nichts. Also das sind gut, alles bis auf die Ressourcen für
Motivation.
Den Sportplatz, okay? Aber für die Akteure selbst brauchst du kein Geld, wenn die würden ja alle ihren Sport ohne Geld machen. Wenn du jetzt aus dem Fußball und dem Futsal jedes Geld rausziehst, ja, und einfach sagst, es darf im Fußball gar kein Gehalt mehr bezahlt werden, ja, spielt ja trotzdem jeder weiter Fußball und Futsal. Ja, also,
genau. Es ist halt eine ganz tiefe intrinsische Geschichte. Wir leben vom Ehrenamt aktuell, klar. Natürlich durch die Professionalisierung der Bundesliga. Klar, da soll Geld fließen. Das Ding ist aber, der Ursprung des Ganzen ist in einer Sportlichkeit, in einer durchaus intrinsischen Motivation dazu. Und ich nenne es dann schlussendlich vielleicht auch Hard Competition oder Wettbewerb, aber der ist halt auf Basis dieser Freiwilligkeit da drin. Man begibt sich freiwillig und eher meist intrinsisch motiviert dahin. Ja, und die extrinsischen Aspekte der zukünftigen Professionalisierung, die werden das System vielleicht auch anders verändern. Es wird mehr Geschäft. Aber jetzt geht es immer noch darum, kein Geschäft, sondern eine sportliche Qualifikation primär zu betrachten. Und das, es geht ja auch gar nicht anders jetzt. Du kannst jetzt nicht, leider, es geht ja nicht anders. Du hast ja keine ökonomisch wirksamen Mannschaften jetzt, die da irgendwie gerade sich auch großartig bevorteiligen können in Qualifikationsszenarien. Na, also es ist halt jetzt keine Übermannschaft vorhanden, die über ökonomische Mittel sich in den Ligen, also wo man weiß, das sind die zwei, die sind ganz fest. Es sind immer 3-4 Mannschaften, die kämpfen darum. So, und das ist eine sportliche Competition. Ja, und wir werden sehen. Also, wie gesagt, Dringlichkeit ist da.
Ja.
Und das sollte man verstehen. Und ich möchte halt einfach nur auch zum Ausdruck bringen, dass wir den Point of No Return im November überschreiten werden. Und dann,
also den Titel der Folge haben wir schon, Point of No Return. So, sehr gut.
Oh, ja, siehst du.
Hast du direkt
gemacht. Gesunde Bundesliga, Point of No Return. Richtig, so, wir können eigentlich ein Buch am Ende des Jahres schreiben.
So, naja. Jetzt machst du aber hier den Trump, ne? Hier mit deiner Überziehungszeit hier.
Also, das war meine Halbzeit.
Ja, jetzt mache ich meine. So. Zack, los geht's. Themenwechsel, harter Themenwechsel, aber braucht man auch manchmal, ne? Du hast es ja nicht geschafft, deine Schuld einen sanften Themenwechsel hinzubekommen. Ey, pass auf, ich habe mal als Soziologe bin ich mal gespannt auf deinen Ansatz. Ich habe nicht auch gerade eben wieder mit einem Podcast mit Jos van Gerwen, um das vorwegzunehmen, auch über das Thema gesprochen, warum Fußballvereine nicht diese Parallelität mit dem Futsal anerkennen oder erkennen. Ja, also es steht dann eben immer im Raum, dass die Futsal klaut irgendwas, Aber es gibt ja die Option, dass man selber auf den Berg aufspringt und auch mitmacht.
Ja.
So, erklär mal, warum das so schwer funktioniert, dass diesen neuen Zustand oder diese Alternative anzuerkennen und sich dann immer an diesem alten Gedanken festzuhalten, der klaut uns was, und nicht zu sagen, gut, das ist ein neues Spiel, jetzt spiele ich das auch mal mit.
Das ist sehr interessant. Also ist wirklich ein höchst interessantes Thema, weil da sehe ich auch tatsächlich, habe ich auch so eine kleine Auseinandersetzung mit. Warum funktioniert das Ganze nicht? Vielleicht auch auf soziologischer Perspektive. Oder gibt es aktuell, ich habe sogar, glaube ich, mal letztens einfach so aus, vorgestern war das, glaube ich, oder gestern, habe ich ja gesagt, lest mal das Buch Das Integrationsparadox von, wie heißt er? Aladdin Edmalafa, ich kann den Namen leider nicht aussprechen, ist Professor, hat eine Professur für Bildung, Erziehung und Soziologie und so weiter in Osnabrück. Okay. Und der hat damit wirklich eine Kehrtwende in der Perspektive auf integrative, und der Fußball integriert sich auch, integrative Mechanismen in der Gesellschaft und damit auch verbunden in institutionellen Strukturen, sei es auch Sportstruktur. Und hat damit ein Paradox aufgestellt, der sagt, wir haben die beste Situation, die wir jemals hatten. Wir haben Diversität, ganz viele Sportarten, ganz viele und damit verbunden auch, wir haben Themen im Fußball auch beispielsweise, Frauenfußball, wir haben Behindertenfußball, wir haben Gehörlosen, Futsal. Und also wir haben ganz viele verschiedene Elemente, die damit reinspielen. Alle dürfen an den Kuchen ran. Das Problem ist nur die, die vorher den Kuchen besitzt haben. Und das heißt, es ist eigentlich eine Verbesserung, weil alle an den Kuchen ran können. Aber so der Fußball beispielsweise, der den Kuchen ja früher im Besitz hatte, und der ist ja schon beim Frauenfußball aufgesprungen, der hat eigentlich objektiv gesehen immer noch den gleichen Anteil. Der hat keine Verluste. Es wird nichts vom Fußball abgezwickt, sondern es werden neue Ressourcen geschaffen zum Beispiel. Ja, sie sind ja nicht doof, die Ökonomen. Die werden ja nicht jetzt sagen, so Fußball wird ärmer. Wir haben das beste, wahrscheinlich immer noch das aktuell beste Volumen wird es ab.
Also der Kuchen wird größer.
Genau.
Und
damit die anderen mit an den Tisch können, mit ein Stück von abkriegen. Problem ist, das subjektive Verlustgefühl des Fußballs, es ist subjektiv ein Bedeutungsverlust. Wenn du merkst, prozentual, sag mal, dir gehörten früher von 1.000 Euro, gehörten dir 900 Euro. Das ist wunderbar. Jetzt gibt es 1.300 Euro und du hast immer noch 900 Euro. Und diese 300 zusätzlichen Euro werden auf 5 Köpfe verteilt. Die sind ja immer noch die ärmsten Schweine im Raum. Der Futsal gehört dazu. Aber diese 900 Euro fühlen sich subjektiv bedeutungslos. Also deine Bedeutung verlierst du. Elmar Wafalani heißt er, glaube ich. Genau, ich spreche es noch falsch aus. Der sagt, das ist halt zum Beispiel das typische männlich-weiß. Immer noch dieselbe Macht, dieselbe Ressourcenzugang, aber verliert seine Bedeutung, weil andere eine Bedeutsamkeit kriegen, und auch wenn es nur 10% sind. Und das gleiche Spektakel könnte man vielleicht zum Beispiel in der Implementierung des Futsals in den DFB sehen. Der Fußball hat keine Verluste, überhaupt nicht. Er hat die besten Zahlen aller Zeiten, ohne jetzt Corona jetzt damit aufzuführen, weil das müssen wir natürlich beachten, aber da wird der Futsal natürlich jetzt nicht größere Sprünge rausmachen wahrscheinlich.
Ja gut, du hast natürlich schon ein paar Verluste an sich, dass Spieler schon von Fußballvereinen wegwechseln und nur noch Futsal spielen. Das gibt es ja jetzt schon. Aber
und jetzt,
die Frage jetzt ist ja, warum macht...
Paradox. Das ist Paradox. Der Fußball müsste jetzt einfach die Diversität anerkennen und sagen, guck mal, wir implementieren es und haben einen Mitgliederzuwachs, weil in den Totalen kriegst du ja was vom Kuchen ab. Vereine, ich habe es auch erst durch dieses Buch von demjenigen, der diese Kehrtwende im Denken gemacht hat, jetzt 2018 war das. Davor haben sich halt immer auf dieses defizitäre Konfliktpotenzial, das Konfliktpotenzial ist halt enorm, weil viele, viel mehr Leute was vom Kuchen abhaben wollen. Aber das ist halt auch ganz viel Potenzial hinsichtlich der kulturellen Gestaltung. Der Futsal bietet ja auch zum Beispiel dieses kulturelle Element. Wir haben sehr viele Spieler mit Migrationshintergrund aus dem Ausland, weil der Futsal dort viel bekannter ist, kulturell anerkannter, und die sehen auch ihre Bedeutung darin.
Ja.
Während der Fußball in Deutschland mittlerweile, wir sehen es aber auch durch die Skandale des DFBs, sei es Özil, Rassismusaffären und so weiter, weil die haben sich nicht vehement vor Özil gestellt, als der rassistisch angegangen wurde. Das zeigt, da sitzen noch ziemlich viele weiße Männer am Tisch, die ihre Bedeutung nicht wahrnehmen. Also sie nehmen sie nicht wahr, dass sie immer noch da ist. Sie müssen eigentlich, sie haben immer noch diese alten Strukturen. Es ist halt das Problem von alten Strukturen. Und der Futsal zeigt eigentlich eine andere Kultur als der Fußball auf. Also der Migrationshintergrund ist eigentlich ein natürliches Produkt des Futsals, weil wir einfach von außen die Expertise reinholen. Im Fußball brauchen wir das nicht, da sind wir die Experten. Und das ist eben die Expertenbedeutung, dass das subjektiv
wahrgenommen wird. Dann erklärt, warum man dagegen ist, dass Spieler komplett abwandern. Ja, ja, oder warum sich so neue Teams gründen. Genau, das fand ich jetzt ganz gut erklärt irgendwie. Jetzt gibt es ja noch den Umstand, der dann auch unverständlich ist, dass Fußballvereine dagegen sind, dass Spieler auch Futsal spielen, weil aber doch nun jedem klar ist, wenn der Spieler einmal Training die Woche mehr macht und dann auch noch Techniktraining, was Futsal ja ist, wird er doch auch kostenlos. Ja, ist ja einfach wieder ökonomisch, deshalb frage ich die soziale Ebene, weil ökonomisch kann man es nicht erklären, weil der Spieler ja trainiert wird. Der wird kostenlos weitergebildet und man sagt, ich möchte das nicht.
Das ist, was du jetzt gerade, das ist eine objektive Perspektive. Du siehst einfach wunderbar Mehrwert, ne? Kannst du sogar nachweisen. So, jetzt kommt aber dieses subjektive Verlustgefühl hinzu. Du verlierst den Spieler gefühlt. Du hast halt im sozialen Kontext eine Beziehung unter anderem und die musst du teilen auf einmal. Jetzt wird dir gefühlt der Kuchen kleiner, das Stück. Dabei hast du ihn doch immer noch zum gleichen Anteil. Also mal ehrlich, du verlierst ihn ja nicht. Der geht ja nicht jetzt nicht mehr zu deinem Training und geht zum Futsal. Der macht einmal mehr Futsal. Wir haben keine Verlustebene. Wir haben nur eine subjektive Verlustebene. Und die ist vehement und deswegen, eigentlich müsste man den Fußball darauf vorbereiten. In der Trainerausbildung müsstest du eigentlich Futsal in seinen objektiven Wert darstellen. Das machst du aber dauernd. Aber du kannst gegen diese subjektiven Empfindungen und Bedeutungs-, also unsere...
Ja, aber eigentlich müsstest du allen Trainern sagen, ja, die gerade im Oberliga-Bereich sind, ja, ihr macht hier wenn ihr nur dreimal die Woche Training machen könnt, weil ihr die Ressourcen nicht habt, ja, dann seid doch froh, wenn eure Spieler schickt die sogar in den Futsalverein, damit die anderen zwei Tage noch in der Futsal trainieren, dann haben die fünfmal Training und plus Futsal ist die Technikeinheit. So, dann müssten die doch total happy sein, dass das passiert, aber
das muss man auch wissen. Du musst dir vorstellen, du setzt dich jetzt mit, also das ist wieder ein Tisch. Und du bist wieder am Tisch und du sitzt wieder da mit den Fußballtrainern und dem Futsal zusammen. Und jetzt müsste da eine Kommunikation herrschen, damit du es wirklich wunderbar implementieren könntest. Du redest gerade zum Beispiel Technikeinheit. So, das ist natürlich komplex zu gestalten. Jetzt müsstest du sagen, okay, jetzt habe ich nur den einen Spieler, der macht da die Technikeinheit. Jetzt müsstest du individualisiert agieren. Individualisiertes Arbeiten ist von hoher Kompetenz begleitet. Du musst eigentlich wirklich hohe Reflexionsebene haben und auch vielleicht nicht nur den Trainer wegen dem Status wegen machen, sondern wirklich, weil du, oder auch nicht nur die Lizenz gemacht haben, weil du einfach diese Lizenz brauchst, sondern weil du sie inhaltlich verkörperst. Und da gibt es tatsächlich, also in der Mehrheit, ich würde sagen so 80-85%, die verstehen es nicht. Die sehen das eben nur auf dieser subjektiven Ebene, können es nicht objektivieren, aber es gibt auch 15% an Trainern, die machen, sehen da den Mehrwert drin und schlussendlich haben sie auch auf mittelfristiger Ebene den Erfolg. Also es gibt, man kann da sicherlich mit einer gewissen Evidenz kommen, dass diese Erfahrungswerte da sind. Man müsste sie festhalten und das zur Objektivität hinzufügen, damit man halt wirklich hier mal argumentieren kann. Aber am Ende ist es einfach subjektiver Bedeutungsverlust, weil prozentual dein Kuchenstück kleiner wird, während der Kuchen größer wird. Du hast immer noch die gleiche absolute Zahl. Du hast immer noch viermal Training mit dem Jungen oder dreimal Training oder zweimal Training und dann spielt er einmal Futsal. Du hast keinen Verlust, aber du hast halt deinen subjektiven Wahrnehmungsraum und Bewertungsraum und der ist dann halt, ne, ich stelle mir jetzt mal vor, am Tisch sitzen, da sitzen jetzt mehr am Tisch, aber und sie sehen es nicht.
Das ist echt spannend, das irgendwie aufzuarbeiten, so warum man sich da so wehrt und das, wenn wir diesen Verlustängsten, das kann ich schon echt verstehen, dass man, ja, will man nicht teilen, das ist meine Ressource, ich will ihn bestimmen, was aber Quatsch ist, weil er könnte ja auch in derselben Zeit zum Schwimmen gehen oder Dart spielen oder Tischtennis spielen, so da würden die Vereine nicht sagen vielleicht.
Hat er in einer falschen Position Sex gehabt und dann ist auch so.
Ja, genau, also, da kann ja auch das, auch natürlich dieses Argument des höheren Verletzungsrisikos ist auch Käse, weil der Spieler macht eine Trainingseinheit mehr, also das Verletzungsrisiko ist gleich.
Die Auswüchse daraus sind halt jetzt müssen wir weiter, was für eine Ursache Angst erzeugt jetzt zum Beispiel autoritäres Verhalten? Weil du Angst hast vor Verlusten, musst du konkreter, direkter und auch härter durchgreifen. Und das ist ja genau das, was in einer Trainerausbildung eigentlich der letzte Weg ist. So, also du willst ja Spieler motivieren, willst Entwicklung fördern. Also die pädagogische und psychologische Ebene der Trainerausbildung sagt dir alles andere auf, als autoritär zu handeln. Und das machen sie halt. Und das meine ich ja eben, du musst es verkörpern. Das ist eine anthropologisch-menschliche, von mir aus pädagogisch-soziologisch-psychologische Perspektive, die du in der Trainerausbildung eigentlich auch dann wirklich als ernst zu nehmen hast. Aber da musst du halt auch Persönlichkeitsstrukturen mitbringen, Erfahrungen, Sozialisationswerte mitbringen, die wirklich dann, wo du sagst,
jetzt weiß ich, warum du kein Trainer mehr bist.
Nee. Vielleicht erkennt man dadurch meine Perspektive, die ich als Trainer hatte oder auch jetzt als sportliche Leitung. Aber was ich meine, ist einfach, der Mehrwert wird halt nicht, der wird subjektiv nicht anerkannt. Nicht anerkannt, während er objektiv nicht zu widerlegen ist. Und das ist halt der Witz. Deswegen finde ich immer interessant, wenn du davon sprichst als Ökonom, weil du siehst halt diese, du bist ja der eine, der da richtig optimistisch rangeht, weil du siehst diese Subjektive gar nicht, denkst du, was ist der denn bescheuert? So, da ist doch alles super. Der hat einmal Training mehr, er hat keinen Verlust, das ist ja
gut. Und dann, das ist dann, wo man eben an diese Objektivität rational nicht vorwärts kommt. Genau. Oder es ist anders, es ist ja schon rationales Handeln aus Sicht der Trainer oder der Vereine, weil es ist aus deren Sicht rational, diesen subjektiven Wert zu haben und diese Verlustängste und sowas, ne? Aber auch aus einer humanen, kapitaltheoretischen Betrachtung würde man sagen, ja, euer Spieler verbessert sich genauso oder ähnlich, als wenn er bei euch eine Trainingseinheit macht oder ein Spiel macht und das Verletzungsrisiko erhöht sich eben nicht, ja, sondern er macht eine Einheit mehr und das Verletzungsrisiko ist gleich. Klar, je mehr Sport jemand macht, desto höher das Risiko, sich zu verletzen, aber desto besser ja auch wieder die Chance, sich zu verbessern.
Ja, das ist das Interessante. Also das, was ich jetzt noch damit reinwerfen würde, es hängt dann halt nur von Kommunikation ab. Das Einzige, was am Tisch geschehen muss, es muss gesprochen werden miteinander. Dann wird einem das klar, dass man das individualisieren, situativisieren kann. Du kannst es anpassen, adaptieren.
Ja, wahrscheinlich bräuchte jemand, der das, wir müssen ja aber aus so einer Spielersicht sehen, wenn der in diesem Problem ist und dann mit seinem Fußballverein verhandelt, braucht er jemanden, der wahrscheinlich dem Fußballverein erklärt, dass dieser Gewinn aus diesem zusätzlichen Training diese Verlustängste überkompensiert oder was auch immer da entsteht. Und brauchen vielleicht gute Argumente, die wir Spielern geben, die sich das hier anhören und dann in so einer Verhandlung sitzen, sodass man muss ja den anderen dann überzeugen, muss sagen, ja, komm, lass mich bitte Futsal spielen, weil das. Und muss aber daran denken, dass der nicht, wie du schon sagst, rational ökonomisch denkt, sondern er hat schon seine Gründe, warum er rational dagegen ist, rational soziologisch oder so.
Natürlich.
Was könnte man machen? Was könnte man appellieren an was? Wie überzeugst du an die Gegenseite? Aus soziologischer Sicht, Sebastian. Du bist in der Situation und du sagst jetzt, ich bin der böse Trainer und ich lasse dich nicht Futsal spielen. Ja? Und jetzt musst du mich überzeugen.
Ja, das ist aber genau das Gleiche wie gerade. Soziologisch kannst du feststellen, was für Mechanismen, was für Strukturen herrschen und wo die Ursache, der Ursprung ist und was erkennbar ist. Und das, davon sprechen wir gerade. Das ist objektiv, subjektiv erkennbar. Erstmal, der erste Schritt ist, dass derjenige diese, ich sag mal, jetzt komme ich auf den Bildungsbegriff, dass der vermittelt bekommt, was der Mehrwert ist. Und dann muss er das mit seinem subjektiven Wert abgleichen. Da brauchst du erstmal eine prinzipielle Offenheit. Die musst du eigentlich in der Trainerausbildung vermittelt bekommen, weil du Mehrwerte erkennen musst. Eigentlich, weil sonst kommst du auch nicht weiter. Du kannst deine Spieler nicht entwickeln. Spielerentwicklung heißt halt Mehrwerterkennung. Ich kann mal ein Beispiel nennen, wo es wunderbar funktioniert hat, beziehungsweise wo der Ansatz konzeptionell angenommen wurde. Ich habe ja mal die Futsalabteilung in Osnabrück bei einem Verein SV Hellern inne gehabt. Parallel zu meiner universitären Arbeit im Futsal und dann zum MCR Futsalclub Sennestadt. Aufgrund des Wachstums in Sennestadt habe ich das abgelassen, aber da ging es genau so. Ich bin hingekommen, hab gefragt, können wir bei euch eine Futsalabteilung öffnen, weil die haben eine private Halle. Die haben eine wunderbare Halle. Die konnten die immer zur Verfügung stellen. Dann habe ich gefragt, und ihr könnt dann eure Fußballer einmal die Woche bei mir implementieren. Wir sprechen das mit den Trainern ab. Ich gebe euch eine Trainerfortbildung und eure Fußballmannschaften können dann schlussendlich den Mehrwert aus dem Futsal generieren. Und wir können dann auch die Spieler, falls sie Lust haben und keine Überlastungsanzeichen haben, samstags einsetzen, werden aber den grundsätzlichen Kader mit reinen Futsalern füllen, weil da hatte ich ja die Studenten. Aber die Idee war dahinter, dass wir einerseits mehr Mitglieder bekommen haben, weil der Verein ja durch die Studenten dann halt auch Mitgliedsbeiträge erhielt, weil die Abteilung geöffnet wurde und gleichzeitig der Fußball, die Akzeptanz, weil ich mich mit anderen, ich habe den Kuchen klar gemacht. Ich habe dem verständlich gemacht, komm, wann trainiert ihr? Ihr trainiert zweimal die Woche oder dreimal die Woche, das war eine Kreisligamannschaft. Wir trainieren donnerstags und dann hat sogar ein Trainer gesagt, ja, bei dem Spieler sehe ich aktuell technische Probleme, der kommt nicht weiter, der kommt anstatt zu meinem Training zum Futsaltraining, weil ich ihm vermittelt habe, was wir technisch machen und habe ihm das dann objektiv wertbar gemacht, Habe ihm dann auch so einen kleinen Zeitraum gegeben, wie lange das dauern könnte. Der mittelfristig, langfristig Orientierung aufgebaut. Ja, und dann hat der Verein gesagt: Herzlich willkommen, bitte. Unsere Trainer können sich an euch wenden, wenn sie in der Halle Techniktraining haben wollen, weil das draußen bei schlechtem Wetter schwer möglich ist. Und man musste halt jetzt schön erklären, warum, wieso, weshalb Futsal notwendig ist. Wobei bei kleineren Vereinen reicht es da, wenn du sagst, alle Weltfußballer haben Fußball gespielt und ein paar Zitate aufzeigen. Ja,
Zieht
dann
das
sind es
wirklich noch
schon
das Argument? Zieht das wirklich?
das,
Ich
ja,
weiß
aber
nicht.
wenn du, ja, der Verein, der Vorstand, ich war dann ja auch da vorstandstätig, da ziehst du halt mit Mitgliedernzahlen. Wenn du auf einmal 25 neue Mitglieder durch eine Futsalabteilung hast, wunderbar. So, und das ist halt gleich jeden Monat 15 Euro pro Mitglied mehr. Da kommst du halt ganz schnell in einen vierstelligen Bereich auf Jahresbudget. Und das ist für einen Verein schon sehr gut, für eine Abteilung. Und wir haben ja den ganzen Mist auch gar nicht verbraucht. Die haben halt gesagt, wir brauchen Equipment, Reisekosten gegebenenfalls, weil die Ligen so scheiß groß sind in Niedersachsen. Aber das hat halt den Mitgliedsbeitrag gar nicht wirklich komplett aufgebraucht. Das heißt, sie konnten wiederum in andere Abteilungen einbauen, quersubventionieren und konnten das Vereinswachstum vorantreiben. Es waren alles objektive, wunderbar nachvollziehbare, konzeptionelle Wege und der Fußball war im Einklang, weil sie sich angehört haben, weil sie überzeugt wurden und
Aber
haben
habt ihr mal
objektiv entschieden.
kritische Kommentare bekommen vom Fußballverein?
Ja,
Also, dass ihr.
das kriegst du halt zum Beispiel als MCH in Bielefeld. Ne? Das kann ich dir sagen. Da sind nicht alle, ich habe gerade von 15% von Trainern gesprochen, die da wirklich eine Entwicklung mitmachen und sich auch da wirklich drin sehen, weil sie wirklich den Trainerjob nicht nur aus Kuchenanteil machen, sondern das auch
Kuchen.
objektiv betrachten können.
Ja.
Ja, und 85% ist halt typisch leider gewesen. Das ist jetzt nur mein Wert. Das kann auch, es hat hier nichts Repräsentatives, aber. Die sagen einfach, das kenne ich nicht, das esse ich nicht. Was der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Und wenn ich schwimmen
Ja.
kann, ist die Badehose schuld.
Also habt ihr es aber auch schon gehabt, eben, dass die Fußballvereine dann das nicht
Ja.
tolerieren wollten oder dann
Genau.
gesagt haben, dann müssen die Spieler eben aufhören bei uns oder wie auch immer.
Genau, oder wir haben halt das Glück, dass wir wirklich hochklassige Spieler teilweise hatten, die wir dann natürlich auch, die sich für Futsal entschieden haben, die dann zu einem anderen Verein gewechselt sind, wo das akzeptiert wurde und trotzdem die gleiche Summe an Geld floss, weil die waren glücklich, sportliche Entwicklung enorm. Bezirksligisten, der einen Westfalenligaspieler oder Oberligaspieler kriegt, die haben teilweise, das ist ja der Witz am Fußball, Bezirksligaspieler, die Topspieler verdienen ja genauso viel wie teilweise in Verbandsoberligen oder sowas. Also wirklich, das ist der Wahnsinn, wie schlecht das
Okay.
angepasst ist, also da machen ja, also das ist ja auch ein Problem mit dem Futsal, das Geld, später mit der Bundesliga, da kriegst du in der Bezirksliga teilweise so viel Geld wie in der Bundesliga. Das wird sich ja auch nochmal zu reflektieren sein. Aber da haben wir das Glück gehabt, dass wir Spieler vielleicht auch umparken konnten in Vereine. Und das waren dann, und deswegen habe ich auch ich sag mal, diese Evidenz dazu aus meiner Sicht, 15% der angesprochenen Vereine sind offen
Okay.
dafür und 85% waren es. Oder sagen wir jetzt 15 bis 20, 80%. Lass mal Pi mal Daumen 80, 20 machen
Ja,
jetzt.
müssen wir den
Und
Anteil müssen wir jetzt erhöhen mit. Du musst mal ein soziologisches Konzept vorlegen,
ja.
wie man auf Verbandsebene hier intervenieren kann. Oder ja, wahrscheinlich, optimal wäre wahrscheinlich, man nennt das ja Nudging. Kennst du das Konzept von Nudging?
Ja, kenne ich.
Ja,
Ja,
also
erzähl
Nudging
ihm.
für die Zuhörer bedeutet, dass du das Verhalten von Subjekten beeinflusst, ohne monetäre Anreize zu geben, sondern unbewusst. Ja, der Klassiker ist irgendwie so, in Amerika wollte man mehr Leute in die Versicherung von Soldaten zwingen, dass die sich freiwillig versichern, was weniger Lohn bedeutet, aber eigentlich total wichtig ist. Und dann hat man einfach im Warteraum bei der Rekrutierung so ein Video über diese Versicherung gezeigt und was passieren kann, und die Quote ist deutlich gestiegen. Das ist das klassische
Ja.
Experiment, klassische Nudge. Und so könnte man es ja auch machen. Warum zeigt man nicht in der Fußballausbildung einfach ein Futsal-Video von 5 Minuten? Ich würde annehmen, dass wenn die Leute oder die Trainer gezwungen sind, sich das einmal wirklich mal jetzt hier anzugucken, die Einstellung wird sich stark verändern, ne? Durch das sie da sehen. Die
Das,
sehen erstens,
ja.
oh, das sind aber viele Technik-Skills. Oh, das ist ja gar nicht kontaktlos. Also man kann ja auch die Szenen so rausschneiden, dass auch
Ja.
gerade die Szenen kommen, die Kontakt. Oh, meine Zeit. Ah,
Ja,
ja,
mach
noch
weiter,
weiter,
mach
weiter,
weiter.
weiter. Ich habe noch Endspiel, Nachspielzeit.
Endspiel.
Endspielzeit,
Ich hoffe nicht.
Endspieleffekte. Nee, Endspieleffekte haben wir hier nicht. Und so, das könnte vielleicht funktionieren als Nudge, so dass du die Trainer, die diese, wenn du sie sowieso irgendwo hast, die müssen mit einem Futsal-Video konfrontiert werden. Oder mit einem.
Genau.
Besser wäre selber zu spielen, Futsal. Ja, die sollen da selber mal zocken. Das wäre noch besser, wenn die sich sowieso schon auf dem Parkett befinden und ihre Übung machen. Gehört Futsal als Standardübung, das heißt 5 Minuten, ist ganz egal. Ja, also 5 Minuten dazu, alle müssen das jetzt hier mal machen. Vielleicht sagt man denen gar nicht, dass das ein Futsalball ist, sondern sagt, hier, wir spielen jetzt und wirft einfach die Bälle so hin. Wir haben keine anderen. Wir haben nur die Bälle. Ihr müsst jetzt mit diesen Bällen die Übung.
Ja, das aber ist jetzt, du, ich sag dir mal, wie du das, wie der Zwang aber auch funktioniert in einem Verein. Dem Vorstand musst du über Mitgliederzahlen zum Beispiel versuchen, das klarzumachen, diese objektiven Werte, weil die sind wichtig für den Vorstand. Da geht es darum, dass der Verein lebendig, liquide und so weiter ist. Und die können, der Vorstand kann wiederum Trainer dazu verpflichten, dass sie, oder bitten, und das ist halt dann notwendig, weil die das auch, der Vorstand als Vertrauensperson, als Beziehungsperson für die einzelnen
Abteilungen. Ja, aber so funktioniert Nudge nicht. Nudge darf nie Pflicht sein.
Ich hab's, ich wollte es mal anders perspektivieren. Nudge ist eine intrinsische, unterschwellige, unbewusste Art.
Genau.
Das ist jetzt nicht nur hier rein extrinsisch, du musst. Aber du musst halt beide Seiten beachten, weil du musst ja auch so viel es geht kriegen, die Quote steigern. Und du kannst es mit Nudge machen, du kannst mit intrinsischen, also vielleicht pädagogisch, psychologisch, soziologisch ausgedrückt, mit transformationalen Werten, höhere Werte, die da irgendwie implementiert werden in deine Zielsetzung. Und das andere ist transaktional eher, dass du halt mehr Werte wie Geld hast oder sowas. Mhm. Und das muss halt vermittelt werden, dass das zum Vereinsziel wird, ne? Durch den Vorstand beispielsweise. Und dann, du musst sie halt einfach nur einmal in die Halle kriegen und das erleben. Das Erlebnis ist das Entscheidende, weil das ist dann die subjektive Ader greifen. Das Objektive in der Hinsicht wird dann, also das Subjektive wird objektiviert, weil du es dann mit den Werten, die du deine Argumenten füttern kannst. Und ich habe, das ist ein so wunderbarer Evidenzwert. Ich mache ja viel Trainerausbildung in Niedersachsen noch, auch in Westfalen hier und da, aber diese ganzen Fortbildungen. 90% derjenigen, die sagen, ich habe vorher noch kein Futsal gespielt und machen so eine Einheit mit, sind begeistert danach und wollen mehr. Ja,
das hätte ich auch mal gehört.
Ich mache das seit 5 oder 6 Jahren im Winter, die Fortbildung für den NFV. Und 90% sagen danach, Futsal ist geil, will ich für meine Jugendabteilung haben und ich werde eingeladen von Vereinen, damit ich den Jugendtrainern genau das beibringen, was ich zum Beispiel dann bei Hellern implementiert habe, so gib mir mal die Spieler, die werden einmal die Woche trainiert und so weiter. Und die Jugendmannschaften kommen auch auf einmal, die wollen Futsal, weil sie darin Möglichkeiten sehen, das zu ergänzen oder ja, Spieler individualisiert besser zu machen. Und meistens ist individualisiert gemeint Technik. Taktisch, da sieht sich der Trainer verpflichtet, aber Technik, da kann der Trainer einfach nicht viel machen, weil die denken, im Fußball denken auch viele, ich bin der Taktikfuchs, ich muss die nur richtig schieben, positionsmäßig, und fragen sich, Mist, wie kriege ich das hin, dass sie auch einen sauberen Pass spielen können. Und da kannst du sie halt entleichtern auch schlussendlich, wo wir mit dem Futsal ja, ich sag mal, eigentlich von Grund auf mitarbeiten, mit den technischen Voraussetzungen. Raum, da komme ich dann immer mit Raum und Zeit.
Die klassischen Futsal-Argumente, ja, so, wiederholt man auch ständig einfach nur immer neue Leute.
Daniel, aber sind immer das ist für dich 2008 hier, aber das ist für 2020er Fußballtrainer, ist das die, das öffnet die Tür, das ist wie Aufklärung für die.
Ja, natürlich.
Die sehen dann den Spielfeld und den sage ich dann einfach, hier, da hast du so viel Quadratmeter und so viel Quadratmeter und ganz natürlich, wenn du spielst, kriegst du beschleunigte, bessere Aufnahmefähigkeit, Handlungsschnelligkeit. Das kannst du ja auch dann alles schön wunderbar empirisch belegen. Also du gibst ja nur noch Argumente am Ende des Tages und wenn du das jetzt mit dem Erlebnis verbindest, hast du Subjektivität, die dann auch...
Die Frage ist, wo müssen wir die streuen und wer muss wann das... sagen, damit das auch ankommt. Ne? Wie gesagt, so, Zwang ist halt nie gut. Du brauchst einen Vehikelkanal, wo du diese Überzeugungsarbeit leistet, ohne Zwang auszuüben, aber so strukturiert, dass es eine große Masse erreicht. Ja. Ja, wie eben in den Trainerlehrgängen wird immer ein 5-Minuten-Futsal-Video gezeigt. Vielleicht wird in Weder gibt es auch diesen Würfel, ne? Diesen
wo Würfel. Der eine Fernseher nicht mehr geht seit 3 Jahren.
Das müssen wir auch mal testen. Also wenn da ein Trainerlehrgang stattfindet in Wedau, ja, und dann warten die vorne. Ja, die müssen ja warten manchmal. Ja. Und dann, genau Nudge, wenn die da sitzen, ja, musst du nudgen, dann lässt du da einfach richtig geiles Futsalspiel laufen auf diesem Bildschirm. Und dann machst du, und dann befragst du die danach, wie die Futsal finden. Und dann machst du eine andere Testgruppe, dann machst du das da nicht und guckst, ob die
Futsal-Affinität
höher ist, wenn die das gesehen haben. Das wäre gut.
Genau, aber dieses Nudging geht halt nur, wenn du bestimmte Führungsriegen davon überzeugen kannst, dass es wertvoll ist. Und das meine ich ja, die kannst du mit Zahlen zufriedenstellen oder glücklich machen und dann kannst die haben dann die Macht, das zu nudgen. Die können sagen, jetzt läuft das hier nebenbei. Okay. Und das wird gar nicht bewusst irgendwie reingestreut, also von denen bewusst, aber es ist einfach da.
Und ja, dann machen wir heute, Wert kriegen. Da haben wir schon zwei Schlagwörter für die Folge. Einmal Point of No Return und Nudging. Also machen wir schön Nudging im Futsal.
Wahnsinn.
Hört sich gut an.
So, ach, geil.
Jetzt haben wir schon wieder viel gelabert. Ja. Stunde. Sebastian,
ja,
Sprachanteile waren ungefähr gefühlt 90-10. Ja, so ein bisschen
ja, oder 80-20,
Trump gegen Biden. Ich war eher der senile Biden.
Nee, du hast ja auch zu meinem Fachbereich Fragen gestellt.
Ja. Ne? Ich bin froh, dass sie den Joe Biden nicht gefragt haben, ob er dafür ist, dass man Futsal abschafft. Der hat auch direkt Ja gesagt, wie die Ölindustrie. Ja, sind sie dafür, dass wir Futsal abschaffen? Ja, natürlich sind wir dafür, das alles abzuschaffen.
Herr Mist, dann wäre die deutsche Bevölkerung davon auch überzeugt. Weil die, sonst hat er so viel US-Präsidentenwahlkampf hier ist. Und wenn hier gewählt wird, dann ist da gar nicht so viel aufgeregt. Das ist aber auch richtig ein Nudging hier.
Naja. Alles klar, Sebastian. Dann macht ihr mal ein schönes Wochenende.
Und das macht ihr auch.
Mal das Corona-Welle nicht mal ab. So, flatter die Curve.
Auf Hoffnung kann man vielleicht nicht ganz verlassen, aber hoffen ist das Letzte, was spielt.
Richtig, schönes Schlusswort. Mach's gut, Sebastian.
Mach's gut, Daniel und alle anderen. Ciao.